KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Moin Nina.
Moin Frank.
Wir haben ja heute ein schönes Thema mit Machine Learning und ich bin mal auf die Suche gegangen und dachte, Machine Learning ist so ein breites Thema und da gibt's bestimmt ganz, ganz viele coole Sachen. Und bin auch glatt über ein schönes Paper gefunden.
Fundstück der Woche.
Was sich nämlich beschäftigt mit, ist eine komplette Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung von Machine Learning.
Klingt interessant.
Vom Fraunhofer Institut ist das. Fand ich auch und habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Und ich finde, Hut ab, sehr schöne Sammlung von verschiedenen Blickwinkeln auf Machine Learning. Da geht es nämlich einmal darum, ganz allgemein um die Konzepte, was steckt dahinter, aber auch die Grenzen. Also sprich, wo sollte man zum Beispiel Machine Learning nicht unbedingt einsetzen? Welche Herausforderungen gibt es? Oder wie geht man überhaupt ran? Dann finde ich auch ganz spannend, die Kompetenzlandschaft, also nach dem Motto, die haben ja einfach mal die Patententwicklung angeschaut und haben geschaut, bei wie vielen Patenten ist der Machine Learning zum Beispiel mit beteiligt oder drinne, um einfach zu gucken, wie viel ist davon in der Praxis angekommen.
Und also im ersten Moment dachte ich gerade erst, wie kann ich Machine Learning auf die Anmeldung von Patenten anwenden? Der andere Case ist jetzt auch interessant. Da würde mich jetzt interessieren, steht da auch drin, wie viel?
Ja, sie haben mal ein bisschen den Markt durchsucht. Auf der einen Seite, wie gesagt, Patente ist das eine. Da haben sie von 2006 bis 2015 einfach mal so einen Überblick gemacht, ne, wo in welchen Ländern und in wie vielen. Und da sieht man halt auch, der Ländervergleich ist, China und USA sind doch ziemlich führend bei den ganzen Patenten und auch bei den Publikationen, wo die überhaupt kommen. Deutschland nimmt langsam Fahrt auf, ist aber immer noch eher unter, ich will nicht sagen ferner liefen, aber ist ein kleiner Player in dem Ganzen.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht müsste man da nochmal unterscheiden und nicht nur auf Deutschland schauen, sondern auf Europa. Ich glaube, wenn man Europa als einen Player sehen würde in dem gesamten Thema, dann sieht es schon wieder besser aus. Ne? Dann ist auch die Gewichtung ziemlich groß. Aber ansonsten ist das, ehrlich gesagt, ist ein Wachstum von 2006 487 Patent bis 2015 waren es 1258. Also da hat sich schon mal verdreifacht. Finde ich interessant. Und auch der Umsatz, der damit halt angepeilt wird, ist halt nicht ohne.
Ja? Ja, vielleicht hat unser Gast ja gleich ein paar Tipps, wie man das ändern kann, dass das noch weiter wächst.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist interessant. Was ich noch interessant fand, ist auch die ganzen Publikationen. Weil ich glaube, das spiegelt sich natürlich auch in der Wissenschaft wieder. Wir haben ja viel Forschung ist in dem Thema, in dem Umfeld noch notwendig. Und da haben sie eine gute Übersicht auch gemacht, ne, wer, wo, wie viel publiziert. Und zwar halt auf der einen Seite aber auch Unternehmen, ne, also IBM, Microsoft, Google, Yahoo, ganz, 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 ganz weit vorne dran. Dann hast du halt aber auch Universitäten. Also welche Universität macht denn wo was? Finde ich, also wie gesagt, ist eine sehr schöne Aufstellung vom Ansatz, wie Machine Learning sozusagen zu interpretieren ist und wo man das sozusagen auch einsetzen kann. Ein schöner Überblick.
Muss ich mir mal anschauen.
Auf jeden Fall, ich werde den Link auch wieder reinpacken. Da geht's halt auch jetzt ganz zum Schluss auch noch ein bisschen rein, ne? Deswegen, weil du sagst gerade unser Gast, wie kriege ich das Ganze denn in die Praxis? Das Thema halt Datenverfügbarkeit, Governance oder was haben wir noch so Schönes? Nachvollziehbarkeit, Ausbau der Fähigkeiten. Das sind so viele, viele, viele verschiedene Punkte, in die sie reingeschaut haben, wo sie auch sagen, okay, da können wir mal gucken, wo passt das und wo ist das in Deutschland wie angesiedelt? Ne? Also ich finde das eine für mich sehr komplette, kompakte Darstellung, die für mich, also gerade wenn ich nicht in die Tiefe gehen will, sondern nur gucken will, wo hilft mir Machine Learning? Was ist das überhaupt? Mit wem müsste ich mich beschäftigen? Wer sind die Player? Auf welchem Markt muss ich mich konzentrieren? Wer sind zum Beispiel Marktbegleiter, wenn ich selber was machen möchte? Das sind so die Punkte, wo du reinschauen kannst, wo du hier auch ganz, ganz viel in die Richtung siehst, Anwendungsgebiete, Produkte und so weiter. Also wo es zum Beispiel auch Sinn macht, wo man halt auch das Umsatzpotenzial sieht, ne? Also Computerspiele zum Beispiel mit KI kann ich mir gut vorstellen. Da sieht man aber nicht unbedingt das große Umsatzpotenzial, weil je stärker die KI ist, umso weniger haben natürlich die Leute Lust, das Spiel zu spielen, weil sie nicht mehr gewinnen
werden. Wenn ich immer
verliere. Genau, wenn du immer verlierst, ne?
Oh, das ist nachher die Herausforderung. Man will auch endlich mal gegen das Spiel gewinnen. Was muss ich also anstellen, damit ich überhaupt gewinnen kann?
Ja, wenn die KI sehr, 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 sehr gut ist und da gut trainiert und gut gemacht wurde, dann willst du da, glaube ich, ja, ist die Frage, wie viel du da reinstecken willst, ne?
Ja, das stimmt.
Genau. Und die Punkte, wo es halt wirklich interessant wird, wo halt auch das Ganze steigend ist, ist Consumer Electronic, Gesundheitswesen, Bahnverkehr, Logistik, ganz allgemein. Das finde ich, haben wir ja auch viele Themen bei uns schon. Landwirtschaft zum Beispiel, ne, hatten wir auch als Thema. Das sind Themen, da wird der Umsatz immer mehr steigen und da sehen sie ganz viel. Und ganz, ganz viel oben sehe ich halt auch ein bisschen Logistik. Die haben es jetzt hier getrennt, Logistik, aber oben haben sie Marketing, Handel und E-Commerce. E-Commerce wahrscheinlich, wie nutze ich KI in meinen Online-Shops, in den ganzen Nutzern, in den Ansprachen, in der Werbung? Wie kann ich zielgerichtet Werbung ausspielen? Das sind so die Punkte, glaube ich, wo es dann halt wirklich Sinn macht, darüber nachzudenken, mit Machine Learning irgendwelche Analysen zu fahren, um Mehrwerte zu generieren und vielleicht auch schnell darauf zu reagieren.
Sehr spannend alles.
Dann lass uns doch mal reinhören, was unser Gast jetzt so sagt, wie wir zum Beispiel von einem ML-Projekt hin zu einem, mehrwertschöpfenden, gewinnbringenden Projekt kommen.
Ich bin gespannt, was er erzählt.
Zahlen, Daten, Fakten.
Es ist leichter geworden, Machine Learning einzusetzen. Viele Tutorials und Anleitungen und auch die passende Software gibt es umsonst oder für wenig Geld. Sind EntwicklerInnen erfahren, können sie sich schnell in die Materie einarbeiten und Ergebnisse produzieren. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch. Viele dieser Ansätze schaffen es nicht über den Prototyp-Status hinaus. Für die reine Softwareentwicklung hat sich DevOps etabliert, also das Zusammendenken von Entwicklung und Betrieb komplexer IT-Systeme. Doch wie hilft MLOps bei Machine Learning? Unser heutiger Gast, Jeffrey Remin, ist ML-Enthusiast und einer unserer Kollegen von Opitz Consulting. Jetzt haben wir schon direkt angefangen. Erstmal nochmal guten Tag. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
ML-Enthusiast. Was genau ist eigentlich ML für dich?
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Was für mich ML bedeutet, es ist ja eigentlich ein Weg, das ist natürlich eine sehr generelle Spezifikation, es ist ein Weg, um KI zu erreichen. ML ist letzten Endes ein Hilfsmittel, um intelligentes Verhalten in Systemen zu erreichen. Und für mich persönlich bedeutet das eigentlich eine große Freiheit, mich mit sehr komplexen und sehr unterschiedlichen Themen beschäftigen zu können. So, ML führt einen als Entwickler oder auch als ML-Engineer, sagt man ja gerne, in sehr unterschiedlichste Bereiche. Und man muss viel Domänenwissen sich irgendwo auch aneignen und viel Verständnis aufbringen. Das ist das sehr Spannende. Man kommt mit sehr spannenden Personen in Kontakt und man kann sich mit sehr komplizierten, abstrakten Dingen beschäftigen. Das ist für mich eine Herausforderung, die das Ganze sehr reizvoll macht.
Wir hatten in dem Vorgespräch ja schon ein bisschen diskutiert und das ist auch das Thema, warum wir heute über nicht nur Machine Learning, sondern MLOps eigentlich sprechen wollen, ne? Und das finde ich ganz spannend. Da hast du mal gesagt, ganz, ganz viele Machine Learning-Projekte scheitern. Warum scheitern die?
Ja, da ich glaube, es war sogar eine Forbes-Umfrage, die ich dazu gesehen hatte, dass irgendwie, wenn überhaupt, nur so 10% der angefangenen ML-Projekte es überhaupt in die Produktion schaffen, also so weit, dass sie überhaupt deployed werden und dann auch noch irgendwo
krass,
nicht mal unbedingt Gewinn bringt, aber überhaupt erstmal eingesetzt werden in der Form, genau, dass Nutzer damit interagieren können oder Betriebscode damit interagieren kann. Ja, und die Probleme sind vieler Gestalt. Also zum einen ganz klassisch, so wie es eigentlich auch bei Softwareprojekten der Fall ist, es wird einfach sehr, sehr häufig unterschätzt. So, und da gibt's typische Unterschätzungsbedingungen, sag ich mal, oder typische Gründe für dieses Unterschätzen, auch bei normalen Softwareprojekten, ne, dass man einfach nicht genügend Ressourcen dem Projekt zuweist, sei es Entwickler, sei es Space, sei es Infrastruktur und so weiter. Aber das kennt man ja auch aus den Projekten schon. Das große Problem bei ML ist natürlich auch einfach, es ist noch im Vergleich zu Softwareprojekten noch gar nicht so weit erforscht wie Software. Also das ganze Ding ist noch nicht so streamlined. Ne? Also wir, natürlich gibt es die ganzen Dinge schon, darum sprechen wir jetzt über MLOps, aber es ist einfach noch nicht so weit verbreitet wie zum Beispiel DevOps. Ne? Ganz, ganz, ganz häufig, also eines der häufigsten Fehler ist eben, dass die Datenlage unterschätzt wird. So, ein Unternehmen kommt jetzt her und sagt, oh, wir haben doch so viele Daten, da muss man doch jetzt nur ML machen. Und das Problem ist dann aber häufig, dann sind die Daten vielleicht gar nicht ML geeignet. Oder es muss noch unglaublich viel passieren. Oder sie reichen einfach nicht aus, um ein Training zu erreichen oder ein Training zu rechtfertigen überhaupt. Dann ist es ganz häufig so, dass man sich nicht darüber im Klaren ist, was man für das, was man erreichen will, überhaupt an Daten benötigt. Oder man unterschätzt eben auch, was nötig ist, um die Daten in die Form zu bringen, dass man sie verarbeiten kann. Stichwort Labeling und so weiter. Also das kann nochmal 10-mal so viel Aufwand sein wie das ganze Projekt selbst. Also das Labeling an sich, das ist wirklich und ganz oft ein schmerzhafter, von Menschen händisch umzusetzen und oft auch redundant, damit man eben zuverlässig ist, zu machender Prozess. Ich kann später gerne nochmal darauf eingehen. Also da gibt es dann auch noch ohne Ende politische und sogar Bias-Geschichten zu bedenken. Das kann irre weit führen. Compliance ist ein Riesenthema. Ja? Also nirgendwo sonst arbeitet man so viel wirklich mit Daten, die auch sensitiv sein können. Ja? Und am Ende hast du dir ein super cooles Modell gebaut und vielleicht sogar auch ein cooles Deployment hinbekommen und so. Und dann am Ende darfst du es nicht deployen oder darfst es nicht einsetzen, weil du irgendwelche Gesetze oder sogar Datenschutzgesetze verletzt.
Hm. Du hast jetzt schon kurz gesagt, ist ja ähnlich wie in der Softwareentwicklung und man hat früher bei der Softwareentwicklung ja auch viel unterschätzt. In der Softwareentwicklung gibt es jetzt DevOps, also sprich, da ist die Entwicklung ja nicht mehr so weit weg vom Betrieb, sondern man hat das ja viel, viel mehr vereint, damit es nicht dieses große Big Bang gibt, wir führen jetzt das neue Programm ein oder das System wird live geschalten, sondern das ist halt so ein teilweise ein fließender Übergang. Und die Leute, die entwickeln, machen auch teilweise den Betrieb mit, die den Betrieb mitmachen. Genau. Die wissen zumindest, wie entwickelt wird und was entwickelt wurde. Was versteht man jetzt so unter MLOps? Das heißt, der Betrieb muss jetzt sozusagen die Modelle entwerfen können, müssen die Machine Learning kennen, müssen die ganzen Plattformen kennen. Was ist MLOps?
Genau, also letzten Endes sage ich immer gerne, reines ML beschäftigt sich mit dem Trainieren von Modellen und auch mit dem Optimieren von Modellen. Und in gewisser Weise mit der Datenvorverarbeitung. MLOps beschäftigt sich mit dem Drumherum. Also genauso wie ein Softwareprojekt ja auch in eine gewisse Deployment-Kette eingebunden werden muss, ist das Gleiche mit MLOps, dass man eben auch da was einbetten muss. Und da ist eben der große Unterschied ist eben, dass, was auch leider noch nicht so ganz in den höheren Riegen angekommen ist, so ein ML-Projekt ist kein Softwareprojekt. Das ist, also von der Zeit haben wir uns lange verabschiedet. Also man muss dabei mal wirklich sehen, dass Machine Learning und künstliche Intelligenz sind mittlerweile eigene Studiengänge. Es ist nicht mal mehr eine Subkategorie von IT. Es hat sich ja komplett freigesagt davon. Und dementsprechend muss es auch anders behandelt werden. Also wenn man ein Softwareprojekt in eine Deployment Chain einbettet und da auf die bestimmten Needs achtet, dann muss man eben ganz anders auf so ein ML-Projekt achten. Das hat viel mehr mit Forschung zu tun. So ein Softwareprojekt hat bestimmte Prozesse, die man gerne optimiert und man kann relativ gut einschätzen, was für Tools man nutzt und was man damit am Ende erreicht. Das ist mehr Output sozusagen. Ein ML-Projekt ist ganz oft eher Input. Und man muss sehr, sehr häufig viel mehr davor noch machen, um eben überhaupt so weit zu kommen, dass man ein sinnvolles Modell deployen kann. Und das sind Prozesse, die man ganz häufig auch sehr schwer nur messen kann. Wenn ich weiß, dass ich ein Frontend für ein betriebsinternes System entwickeln möchte, dann weiß ich, es gibt bestimmte Tools dafür, es gibt bestimmte Frameworks. Ich beauftrage so und so viele Software-Engineers und die bauen mir das fertig. Aber wenn ich ganz oft ja sogar einfach Daten habe, für die es vielleicht gar keinen Präzedenzfall gibt, dann muss ich erstmal in die Forschung gehen. Und das ist die große Schwierigkeit noch immer bei ML.
Wie ist man denn vorher bei ML-Projekten vorgegangen und wo ist jetzt der Unterschied denn genau zu MLOps-Projekten?
Also es wurde vorher, das kann man natürlich auch wieder analog zu DevOps sagen, ne? Also es wurde vorher natürlich viel einfach händisch gemacht und für mich ein springender Punkt ist eben, dass vieles einfach nicht versioniert wurde oder auch gar nicht versionierbar war. So eine typische Prozess von, wenn man jetzt mal wirklich das klassische, wenn man da schon von klassisch sprechen kann, aber beim klassischen MLOps Vorgehen jetzt hergeht, dann fängst du an mit dem Scoping. Muss natürlich erstmal schauen, lohnt es sich überhaupt, ML anzuwenden? Denn ganz oft ist es einfach nur ein Selbstzweck. So, lass mal ein bisschen ML darüber streuseln und eigentlich könnte man es viel einfacher machen. Und dann muss man sich eben sehr, sehr viel mit den Daten beschäftigen. So, welcher Natur sind die Daten? Woher bekommen wir die Daten? Müssen wir die Daten einkaufen? Wie müssen wir sie vorverarbeiten, selektieren, eventuell sogar verbessern, aufwerten, auffrischen und so weiter. Und es geht gar nicht so sehr um das Modelltraining selber. Also in MLOps wird wirklich, da versucht man sogar eher, das Modelltraining zu automatisieren. Da möchte man eigentlich schon von weg. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir uns Modelle zusammenklicken können. Das ist ja wirklich keine große Kunst mehr. Es ist eher so wie so ein Kochrezept aufschreiben. So und so viele Hidden Layers, das ist so meine Activation Function, das schreibst du ja nur so runter. Und da sind wir mittlerweile eigentlich gut drin und wissen eigentlich, dass wir viel mehr erreichen, selbst wenn wir das Modell nie anfassen, wenn wir vorher mit den Daten richtig hacken. Und danach kommt eben einfach das Einbinden in die Deployment Pipeline. Wir müssen ja eben iterativ vorgehen, so wie eigentlich in einem Softwareentwicklungsprozess auch, bloß dass wir eben auf mehr Schritte oder auf andere Schritte achten.
Ich finde das faszinierend. Wenn ich das so anhöre, viele Sachen, also Machine Learning war für mich wirklich viel in Richtung, ich baue mir ein Modell und dann bin ich eigentlich schon ziemlich weit.
Genau.
Dann bin ich ja genau in diese Gedankenfalle reingelaufen, warum die Projekte wahrscheinlich scheitern, weil dieses Drumherum ja unheimlich viel sozusagen sich mitzieht. Du hast ein paar Sachen jetzt schon erwähnt. Wie viel Technik, Orga, Prozess steckt denn eigentlich in MLOps eigentlich drinne? Du sagst eigentlich das Modell generieren oder trainieren willst du sogar automatisieren. Das würdest du gerne sogar loswerden.
Richtig. Sind wir auch auf einem guten Weg?
Da sind wir auf einem guten Weg, okay.
Ja.
Aber was steckt denn da noch alles drinne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen da reingehen will und sage, Machine Learning ist für mich jetzt wichtig. Was sollte ich denn zum Beispiel, also wie viel Prozess muss ich da mitdenken? Wie viel Organisation muss ich mitdenken? Sollte ich da meine Entwicklungsabteilung zum Beispiel umstellen? Habe ich dann zum Beispiel keinen, weiß ich nicht, ML-Engineer mehr, sondern ich habe irgendein Team, was total bunt aufgestellt ist? Was sind da die Rahmenbedingungen?
Sprichst du ganz gute Punkte an. Also zum einen, natürlich braucht man immer noch ML-Engineers. Am besten auch noch ein paar Data Scientists. Oder sind es eine Person. Und dann ist es eben, wie du gerade gesagt hast, das ist leider ganz häufig, du hattest ja vorhin nach typischen Scheiterquellen auch oder Scheiterursachen gefragt. Das ist auch eine der typischsten. Lass uns mal ML machen. Wir beschäftigen einfach ein paar ML-Engineers und dann läuft das schon. Das ist eben das Problem. Du kannst nicht einfach ein paar ML-Trolle in eine Höhle stecken und sie ihr Modell bauen lassen. Nicht so wie man, also die können nicht ganz so isoliert arbeiten. Also muss man natürlich sagen, Softwareprojekte sind auch nicht mehr isoliert, aber da geht es noch weniger. Also es ist für ein gutes Abbilden des Problems, das ich erlernen möchte oder das ich später auch klassifizieren oder generieren oder wie auch immer möchte oder automatisieren möchte, muss ich eben auch ein gutes Domänenverständnis haben. Weil nur so kann ich die Daten verstehen. Und MLOps besteht im Grunde aus drei großen Bestandteilen. Also es ist so eine Mischung aus DevOps, aus ML Engineering und aus Data Engineering. Und das möchte ich wirklich nochmal betonen. Also DevOps möchte ja wirklich Menschen an erste Stelle packen und die Kommunikation erhöhen. Das ist ja eine der Grundlagen, um die Prozesse zu optimieren. MLOps geht noch einen Schritt weiter und da ist Data der sogenannte First Class Citizen. Also bei MLOps wirst du wirklich Data und dann erst geht's darum, was mache ich überhaupt mit dem Modell? Wir haben bereits Tools, um uns Modelle in der Cloud zusammenzuklicken. Wir haben Möglichkeiten, um prätrainierte Modelle wiederzuverwenden. Wir haben sogar die Möglichkeiten, um Metadaten, Artefakte vom Trainieren oder Erkenntnisse aus dem Trainieren, sogenanntes Transfer Learning, zu übertragen auf andere Modelle. Also das heißt, was wir jetzt eigentlich versuchen, ist wirklich die Daten zu optimieren. Und um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, brauchst ein ganzes Team natürlich. Du brauchst Domänenexperten. Du brauchst sehr viel Softwarearchitektur natürlich auch und ML-Architektur. Du brauchst Personen, die sich damit beschäftigen, die Daten sauber aufzubereiten, vorzuverarbeiten und das Domänenwissen in diese Daten reinzubringen. Du brauchst eine gute Deployment-Strategie und dafür natürlich eben auch die Person. Also MLOps beschäftigt sich im Grunde, man kann es runterbrechen auf die Kategorien Daten sammeln, Daten verarbeiten, Feature Engineering, Labeling, Modelldesign, Modelltraining, Optimierung. Und dann am Ende Endpunkt Deployment und Endpunkt Monitoring. Also das sind im Grunde die Punkte, die man, um, ich sag mal, eine einigermaßen skalierbare und in verschiedene Bereiche integrierbare Lösung anbieten und deployen zu können.
Jetzt hast du gerade ganz viel gesagt, was MLOps ja eigentlich schon macht. Welche Fähigkeiten sollte ich denn mitbringen, wenn ich in MLOps einsteigen möchte?
Genau, also Fähigkeiten würde ich sagen, zum einen natürlich ganz viel, um es wieder in Vergleich zu bringen, was man auch für DevOps benötigt. Ich würde sagen, man sollte sich sehr gut mit Softwarearchitektur auskennen und Ahnung davon haben, wie man Datenpipelines betreibt, wie man sie deployt und wie man sie pflegt und auch versioniert. Sehr gutes Verständnis von Data Engineering und sich eben auch mit den entsprechenden Data Science Werkzeugen auskennen. Dann ist es aber auch eben wichtig, dass man sehr gute Kommunikationsfähigkeiten hat, dass man seine Vision oder auch die gemeinsame Vision gut zu verschiedenen Abteilungen kommunizieren kann. Du hast ja gerade, Frank, vorhin von dem bunten Team gesprochen. Das wird wahrscheinlich häufig auch der Fall sein. Und da muss man eben gut vermitteln können und muss natürlich auch eine gewisse Form von Empathie und Abstraktionsfähigkeit mitbringen, um diese Probleme in so verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Man sollte sich Domänen sehr gut und sehr schnell aneignen können, weil ML wird heutzutage in allen Bereichen angewendet. Und wenn man das Problem nicht richtig versteht und den Kontext nicht richtig versteht, dann kann man keine gute Lösung bauen. Und dementsprechend ist eine sehr gute Abstraktionsfähigkeit vonnöten. Und ganz wichtig, eine Bereitschaft, sich immer neue Skills und auch Tools anzueignen. Weil es geht ja nicht darum, sich jetzt auf einer Fähigkeit auszuruhen, sondern den schnellsten und effizientesten Weg zum Ziel zu finden. Das heißt, wenn es da irgendwie ein Tool gibt, das mir das abnimmt und ich brauche das sozusagen nicht mehr selber können, dann lerne ich halt dieses Tool und verlasse mich da nicht mehr auf meine Expertise.
Mhm. Also das klingt wirklich nach einem bunten Strauß von Fähigkeiten und ich glaube, dass, wie du so schön schreibst, das ist ja nicht eine Person, sondern es ist halt ein Team, ne? Also
richtig.
MLOps ist so ähnlich wie DevOps, ist ja halt Teamarbeit und das funktioniert halt viel über Kommunikation. Ich habe ein Maturity-Modell von GigaOm gefunden, die fand ich ganz spannend und die unterteilen das halt auch, so hast du so ein paar Punkte drinne, die du noch angeschrieben hast und da gibt's halt noch zwei Punkte mehr. Eins hast du vorhin so nebenbei angerissen, also was haben die drinne? Die haben die Architektur drinne, das Modeling und die haben Prozess drinne und sie haben immer zwei zusätzliche Punkte drinne und zwar Strategie und Governance. Governance hast du vorhin schon kurz gesagt. Man sollte sich ja mit den Daten auseinandersetzen und überlegen, genau. Okay, darf ich das überhaupt? Wem gehören die Daten und so weiter? Da ist, glaube ich, viel drin. Aber Strategie ist doch auch nochmal ein Thema. Wenn ich mir überlege, dass du halt überlegst, ne, so nach dem Motto, wo will ich denn eigentlich hin? Im Nebensatz vorhin kam so nebenbei, ja, wir wollen mal was mit ML machen. Das ist eigentlich genau. Der klassische Ansatz. Wir machen mal was mit KI. Ja, Machine Learning ist ja relativ einfach. Starten wir mal damit. Das hilft aber noch lange nicht, dass wir sozusagen eigentlich einen Mehrwert, einen Beitrag zum Unternehmenserfolg liefern. Da muss man noch genauso mit reindenken. Und das ist dann für das Team gesehen, wie groß sollte so ein Team sein? Meine, da musst du an der Stelle ja auch nicht nur innerhalb des Teams kommunikationsstark sein, auch sondern auch außerhalb. Also Governance und Strategie sind ja nun Themen, wo ich außerhalb vom Team mit eigentlich dem gesamten Unternehmen auf einmal diskutiere und sage, okay, wir wollen das erreichen, warum ist das sinnvoll für uns? Oder sag mir wohin und wir diskutieren das oder Governance genauso. Wie groß darf denn so ein Team da sein? Hast du da ein Gefühl dafür?
Das kannst du nicht einfach so generell oder fallübergreifend beantworten. Ich glaube, es hilft hier eher, sich so ein bisschen der Tragweite des Einsatzes von ML in einem Projekt bewusst zu werden. Und zwar, wo du das ansprichst, Strategie. Da möchte ich nochmal auf den Punkt Scoping zurückkommen. Ich empfehle immer gerne, ML nur so viel einzusetzen, wie absolut notwendig. ML ist nämlich so ein zweischneidiges Schwert. Ja, also das habe ich auch mal so ein bisschen scherzhaft in meinem
das
Vortrag
sagt
gesagt.
Der weißt du, der ML Ops macht und der sagt, mach das aber nur in einem...
Absolut. Dahinter stehe ich auch. Ich bin der Erste, der dir sagt, benutze es lieber nicht. Wenn mein Gefühl mir sagt, benutze es lieber nicht. Der einfachste Weg, das mit ML Geld zu verdienen oder zu sparen eben, ist, indem du es nicht benutzt. ML ist teuer. ja, also das meine ich wirklich ernst. Also ML ist ein absolut, es ist wie so eine Hydra. Es ist, wenn du es erstmal hast oder dir reingeholt hast, dann hast du sehr viel Maintenance, ne? Also sowohl mit den ganzen Personen, die damit zu tun haben, als auch mit den ganzen Aufgaben, die du eben auch einhandelst. ML ist nicht nur teuer in der Produktion, sondern auch später teuer im Betrieb. Und ML altert auch schneller, wird schneller schlecht sozusagen. Es gibt viel mehr Einflussfaktoren, die ein ML-Projekt nicht mehr zeitgemäß werden lassen, als ein normales Softwareprojekt. Beim Softwareprojekt hast du nur Maintenance von vielleicht Infrastruktur und Softwareversionen und so. Bei ML hast du noch so Geschichten wie Concept Drift, Data Drift und so weiter. Und darum ist es eben so, am Anfang darf man darf niemals einfach sagen, wir machen jetzt einfach ML, weil das cool ist, und sich dann ein Problem suchen. Das ist auch einer der Grundpfeiler, weswegen jetzt ein ML-Projekt scheitert. Man darf eben auch nicht den Fehler machen und sagen, oh, das ist ein komplexes Problem. Da streuseln wir mal so ein bisschen ML drüber und dann wird das schon, weil so läuft es eben leider nicht. So läuft es eben ganz klein, wenn man so ein cooles Jupyter-Notebook bastelt und dann so ein Case irgendwie hat, der vielleicht ganz gut funktioniert. Aber wenn es dann ans Deployment geht, dann explodiert da der Aufwand. Das heißt also wirklich, dessen muss man sich bewusst sein, was für einen Aufwand man sich da reinholt. ML ist ein unglaublich mächtiges Tool oder ein unglaublich breites Feld. Und man sieht es ja immer, und ich glaube, daher kommt auch dieser Hochmut. Wir sehen immer wahnsinnig coole Demonstrationen von irgendwelchen. Ich habe neulich gerade mit dieser DALI App rumgespielt und gesehen, man kann sich eine mittelalterliche Darstellung davon anzeigen lassen oder generieren lassen, dass Leute kein WLAN haben. Also das ist ein super cooles Bild, wirklich so eine mittelalterliche Zeichnung, wo die Leute da trauern und der Router funktioniert nicht. Genau, und das lässt die Leute natürlich denken, wow, das kann ja alles. Und das Problem ist aber, was man dabei nicht sieht, das ist ja auch dieser Winner-Bias, ne? Man sieht ja nur das, was Erfolg hatte. Und man sieht eben nicht die ganzen Projekte, die in der Versenkung verschwunden sind. Und man landet eben schnell bei diesen Projekten, wenn man einfach sagt, ah, das kann einfach jedes Problem lösen. Es kann wahrscheinlich fast jedes Problem lösen, aber es ist mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, der ganz häufig in einem Projekt eben auch nicht gerechtfertigt ist.
Du hast bei mir im Endeffekt gerade mit deinen ersten Aussagen zwei Fragen aufgeworfen. Zu einem, du sprichst vom Bauchgefühl. Kannst du das noch irgendwo genauer beschreiben, woran kann jetzt jemand, der vielleicht nicht direkt so viel Erfahrung in ML hat, sagen, okay, macht Sinn, macht keinen Sinn? Also im Endeffekt, jetzt hast du gerade viele Sachen gesagt, ne, wo ich ML nicht einsetzen soll. Wann sollte ich denn vielleicht Machine Learning einsetzen?
Mhm. Ja, immer dann, wenn man mit den klassischen Ansätzen nicht weiterkommt. Ne? Also und dann muss man sich eben auch dessen bewusst sein. Also ist ja weiterhin Scoping. Ne? Wie löse ich dieses Problem? Da sollte man sich zunächst natürlich erstmal die Frage stellen und nicht, wie löse ich dieses Problem mit ML? Also das sollte schon mal erstmal nicht die grundlegende Frage sein. Genau, also ich höre mich weiterhin wie das Gegenteil eines ML-Enthusiasten an, ich weiß. Nein, aber wirklich die erste Frage sollte sein, wie löse ich dieses Problem und gibt es State-of-the-Art-Lösungen? Das ist ja sowieso eigentlich immer das, was man als gute Software-Architektin macht. Man geht los und guckt, gibt es irgendwelche Paradebeispiele für das Problem, das ich lösen will? Falls nicht, dann erst sollte man vielleicht andere Räume und Lösungsräume erforschen. Man sollte erstmal aber auch gucken, falls es kein Beispiel auf Software-Ebene gibt, kann ich oder können andere gute Software-Entwickler /Entwicklerinnen auf eine gute Lösung kommen. Also erstmal sollte man da natürlich Wege explorieren und erst dann, wenn man sich auf dieses Gebiet begibt, dann kann man natürlich gucken, gibt es bereits ML-Ansätze in diesem, von denen wir vielleicht lernen können oder die wir auf unser Problem übertragen können. Man sollte natürlich niemals einfach hergehen und einen fertigen Ansatz verwenden. Das ist da noch fataler als bei Software-Ansätzen. Aber genau, erst in dem Moment und dann muss man sich eben auch der Problematik wieder bewusst sein, man begibt sich auf ein nicht erforschtes Gebiet sozusagen oder auf eine nicht erforschte Domäne im Bereich des ML. Das heißt, man muss ganz viel in Forschung investieren sozusagen. Man forscht ja so im Grunde und versucht dieses Problem dann zu lösen. Also das klingt, wie gesagt, alles so sehr danach, dass man das niemals machen sollte, weil das wird ja sowieso nichts, aber so ist es eben nicht. Also diese Mühe zahlt sich ganz, ganz oft eben auch aus. Man muss sich wirklich der Problematik und der Komplexität bewusst sein. Wenn man gut skaliert und gute Prozesse oder Prozessoptimierung eben anwendet und die Schritte, die eben schon automatisierbar sind, weitestgehend automatisiert, dann kann man extrem gute Ergebnisse erzielen.
Jetzt haben wir gute Ergebnisse erzielt und denken zumindest, dass das gute Ergebnisse sind. Und im DevOps oder in der Softwareentwicklung, in der Infrastruktur gibt es ganz, ganz viel in Richtung Monitoring. Ich kann halt sozusagen eigentlich genau sehen, wo hakt's gerade, wo läuft's gut, wo läuft's nicht gut. Wie ist das hier bei MLOps? Welche Rolle spielt denn da Monitoring? Gibt's das überhaupt? Was wird denn da überwacht?
Absolut gibt es das. Wie ja auch in vielen anderen Projekten leider etwas stiefmütterlich behandeltes Thema. Also ganz normal wie bei einem typischen Softwareprojekt natürlich auch. Wir müssen das System und das Deployment monitoren, müssen gucken, dass wir immer noch State of the Art sind, dass Sicherheit weiterhin gegeben ist. Aber wir driften hier ganz schnell ab, und driften ist ein ganz guter Begriff gerade. Das ist jetzt keine Absicht gewesen, aber es gibt eben die beiden großen, wie so ein Damoklesschwert über dir schwebenden Begriffe des Concept Drift und Data Drift. Und dahinter verbirgt sich eben eine ganz große Gefahr, wenn man auf die nicht ausreichend eingeht. Und zwar ist, man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt mal ganz, ganz einfach sich so ein ML-Modell vorstellt, also als so eine Funktion, x kommt rein, y kommt raus, dann ist quasi x die Daten, die ich in dieses Modell gebe, und y das Ergebnis, das mir dieses Modell ausspuckt. Und bei einem sogenannten Data Drift ist es eben so, dass die Daten, die wir reinbekommen, an einer anderen Natur sind, als wir sie erwartet haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Also angenommen, wir haben jetzt ein Modell trainiert, das Bilder bekommt. Also der X sind irgendwelche Bilder von Personen, und Y sind Klassifizierungen auf Geschlecht. Sagen wir mal, dieses Modell soll Personen einem Geschlecht zuordnen. Und jetzt haben wir angenommen, wir haben einen Data Drift, dann, das ist jetzt zum Beispiel ganz klassisch, das beobachtet man ja in der Gesellschaft immer. Stile ändern sich, wie die Personen sich kleiden, wie die Personen sich stylen, wie die Personen vielleicht auch auf Bildern posieren. Oder was weiß ich, vielleicht ändert sich sogar die Art, wie wir Bilder aufnehmen. Das ist alles Data Drift. Das ist alles einfach eine, das muss trotzdem richtig klassifiziert werden. Die Daten, die reinkommen, ändern sich. Wir müssen vielleicht nachtrainieren, müssen vielleicht auch die Daten anders anreichern oder vorsortieren. Darauf muss man immer reagieren können. Concept Drift wäre jetzt, die Art, wie wir die Daten, die rauskommen, interpretieren, hat sich geändert. Und da kann es sehr viele Gründe für geben. In unserem Fall könnte das zum Beispiel sein, dass wir jetzt darauf eingehen wollen, als Firma, wir wollen eben anerkennen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, oder wir wollen in mehr Geschlechterkategorien, als wir vorher haben, klassifizieren, und dementsprechend müssen wir mit den Daten anders umgehen. So, Concept Drift ist kann von außen kommen, kann aber auch von innen kommen, und die beiden können auch gleichzeitig kommen, und es ist sehr, sehr aufwendig, auf die zu achten. Nichtsdestotrotz, also die können uns wirklich das ganze Projekt hinfällig machen. Also das ist eben leider nicht so ein One-and-Done-Ding. Wir haben unser perfektes Modell gebaut, das funktioniert jetzt. Das ist leider immer noch ein häufiger Irrglaube. So, sobald das Modell eine Zuverlässigkeit oder eine Accuracy von 99,1% oder so hat, dann, jo, jetzt müssen wir es nie wieder anfassen. Nee, im Gegenteil. Also das müssen wir leider immer wieder machen. Und auch unser Erkenntnisstand könnte sich ja ändern über die ganze Domäne. Meistens arbeiten wir ja mit doch Daten, die irgendwo ein bisschen komplexer sind, oder in einem Feld, das ein bisschen komplexer ist. Sonst könnten wir es ja irgendwie algorithmisch lösen. Und insofern muss da sehr viel auf sehr, sehr, sehr vieles geachtet werden.
Das finde ich spannend. Dieses Data Drift hatte ich mir gerade ganz anders vorgestellt, als du angefangen hast zu erzählen, weil ich dachte mir, ja klar, mache ich jetzt Gesichter rein, und ich werfe jetzt auf einmal Bilder von Hunden und Katzen rein, und ich will trotzdem wissen, ob das männlich oder weiblich oder welches Geschlecht die haben. Da hatte ich gedacht, okay, das kriege ich ja noch raus. Aber wenn du sagst, also alleine diese Nuancen, die da drin sind, wie wir fotografieren, womit wir fotografieren, wie wir posen, wie wir uns kleiden. Da gibt es ja so viele Nuancen, die ich ja persönlich, wenn ich auf ein Bild schaue, vielleicht gar nicht wahrnehme und trotzdem einen Einfluss darauf hat, wie mein Modell auf einmal entscheidet, weil das Modell halt anders trainiert wurde. Ich persönlich aber die ganze Zeit diese Entwicklung mitgemacht habe. Für mich ist das völlig normal, und ich kann entscheiden, aber das Modell nicht mehr. Also das hatte ich ganz anders im Kopf. Deswegen finde ich den Punkt sehr, sehr interessant, dass man darauf genauso achten sollte.
Das ist ja auch eben eine Sache von, sagen wir es mal anders, also ein ML-Modell denkt nicht, oder falls man von Denken sprechen kann, denkt nicht ungefähr, denkt nicht so wie wir. Ne? Also jetzt meine ich, ein Modell kann sehr zuverlässig Schneeleoparden erkennen und denke, das hat jetzt so ein ähnliches Konzept von einem Schneeleoparden wie ich, und erkennt das vielleicht auch an denselben Parametern wie ich, und dann stelle ich irgendwann fest, das Modell erkennt einen Schneeleoparden, aber nicht im Zoo. Woran hat das gelegen? Weil wir vielleicht beim Training dem Modell nur Schneeleoparden in freier Wildbahn gezeigt haben, und man hat dann eben
kein Gitter davor.
Nicht nur, oder es ist eben einfach der Schnee in der Umgebung. Genau. Das Modell hat nur darauf geachtet, dass das Schnee in der Umgebung ist und vielleicht auch noch ein paar andere Parameter, und daran dann eben erkannt, das hat damit eine sehr, sehr gute Zuverlässigkeit gehabt. Oder also da sind wir jetzt wieder bei den Fehlern in der Interpretation von Daten. Also da gab es mal ein sehr, sehr berühmtes Beispiel. Ich bringe es leider nicht mehr ganz zusammen, welche das waren, aber da wurde im Rahmen einer medizinischen Studie, sollten anhand von MRT-Bildern bestimmte Krankheiten diagnostiziert werden. Und das war auch ziemlich zuverlässig. Und am Ende haben sie eine ich glaube auch deutlich über 99%ige Accuracy hinbekommen. Also super, genial, ne? Könnte man benutzen direkt als Entscheidungshilfsprogramm für Ärzte zu diagnostizieren von Krankheiten. Jetzt gab es eine Krankheit, ich lage mich nicht auf den Namen fest, ich weiß es leider nicht mehr, aber es gab eine Krankheit, die wurde einfach nie diagnostiziert. Und im Grunde hat das Programm gelernt, diese Krankheit grundsätzlich immer als nicht vorhanden auszugeben und hat damit eine 99%ige Zuverlässigkeit gehabt, einfach weil die Krankheit unter 1% der Testdaten ausgemacht hat oder auch der Trainingsdaten ausgemacht hat. Das heißt, man hätte auch einfach einen Algorithmus schreiben können oder eine Heuristik schreiben können, die einfach immer Nein sagt und das hätte die gleiche Accuracy gehabt, weil das Vorhandensein eben, das ist eigentlich ja so im Data Engineering ABC eine der grundlegenden Sachen, ne? Achte darauf, dass deine Cases häufig genug vorhanden sind. Aber solche Sachen entgleiten einem eben leicht, ne? Und es können auch so Sachen sein wie die Produktionsumgebung spiegelt eben nicht die Realität wider oder andersrum. Das Trainingsumfeld spiegelt nicht die Realität wider, die wir dann später in der Produktionsumgebung haben. Jetzt haben wir vielleicht irgendwie eine Software, die fehlerhafte Werkstücke aussortieren soll am Fließband. Und die Person, die das sonst immer gemacht hat, hat das halt immer mit bloßem Auge gemacht. Wir haben das aber durch so ein Kamerabild trainiert. Und da sollte man zum Beispiel auch hergehen und sagen, die Person sollte das auch durch dasselbe Kamerabild sehen, damit wir überhaupt eine vergleichbare Performance haben.
Also,
oder andersrum, Jetzt entscheidet jemand, andere Kameramodelle einzusetzen oder stößt ein bisschen dagegen und der Blickwinkel hat sich geändert oder so und es fällt keinem auf. Also das ist irre. Also wir müssen eigentlich im Grunde, wenn wir sowas überhaupt anfangen, erstmal unsere Produktionsumgebung, wir müssen uns genau im Klaren sein, welche Bestandteile gehören da alle dazu und die sehr gut erfassen. Also auch da gehört viel Abstraktion und auch viel Vorstellungsvermögen dazu. Ne? Was kann eigentlich alles schiefgehen?
Vielfältig, finde ich faszinierend. Also da sind jetzt viele Punkte drin, an die ich so eigentlich gar nicht gedacht habe. Und du hast jetzt schon viel gesagt. Hast du so aus dem Stegreif noch ein paar Do's und Don'ts, die du sagst, bitte das niemals machen und wenn ihr macht, macht doch bitte das. Hast du da noch irgendwie ein paar Hinweise, ein paar Tipps?
Ja, also das habe ich auch mal auch schon gesagt bei den Fähigkeiten zum Beispiel, die man als MLOps-Experte/Expertin vielleicht mitbringen sollte. Und zwar sollte man niemals auf seiner Expertise sitzen bleiben. Also das MLOps und ML generell, das ist ein Feld, das sich so weit entwickelt. Das ist ja gerade, es ist ja projiziert irgendwie, dass wir, ich glaube, wie war das, bei über 130 Milliarden Umsatz sein werden zu 2025, nur was ML-Projekte angeht. Also, und ich glaube, aktuell sind wir so bei 30 Milliarden oder so. Also es soll halt wirklich exponentiell wachsen und es geht einfach nicht, dass wir da schlafen und sagen, jetzt habe ich mir das angeeignet, jetzt läuft's so weiter. Und wie gesagt, es geht um Produktionssetzung, es geht darum, Erfolg zu haben mit dem Projekt, es geht darum, das Projekt zu einem Abschluss zu bringen. Das heißt, unsere Fähigkeiten sind eigentlich gar nichts wert, wenn wir nicht die Tools und den Stand nutzen, der aktuell ist. Ganz, ganz wichtig ist es wirklich, Daten und deren Kontext zu priorisieren. Also klassisch denkt man halt immer, und das kann man auch wieder analog zur Softwareentwicklung sehen, so ein Entwickler, Entwicklerin programmieren gern los, ne? So, man gibt denen so eine Aufgabe und die haben dann schon, entwickeln dann schon Konzepte im Kopf und dann legt man los und an die Tasten und ich kenn's ja selber auch. Und genauso ist es da eben auch. Da möchte man das Modell erstmal anschmeißen, die Daten da reinwerfen und das lostrainieren lassen. Ne? Aber wir müssen uns vor Augen führen, das können wir automatisieren. Es gibt super coole Tools, Google Auto ML, die wirklich verschiedenste Modelltypen auf deinen Daten trainieren und Hyperparameter in dem Rahmen, den du vorgibst, wirklich ausprobieren und dann mit verschiedenen auch Algorithmen, die du auch entscheiden kannst, ausprobieren oder sich dem annähern, was denn am besten funktioniert. Das heißt, konzentrieren sollten wir unsere kreative Energie eigentlich darauf, wie wir mit den Daten umgehen. In welchem Kontext befinden sich die Daten? Was müssen wir hier beachten? Wie gut müssen wir die Domäne verstehen, um bei den Daten keinen Fehler zu machen? Und wo haben wir vielleicht auch noch Schwierigkeiten in unseren Daten? Wo weisen unsere Daten Lücken auf? Was müssen unsere Daten erfüllen, um eine Aussage treffen zu können? Und eine ganz große oder auch für mich auch eine Herzensangelegenheit eigentlich ist es eben, dass wir immer versuchen müssen, gerade wenn wir Daten von Menschen verarbeiten, unseren Bias so weit wie möglich daraus zu halten. Und das ist noch immer, das ist noch immer eine riesige Schwierigkeit.
Leicht gesagt, ne? Das ist leicht gesagt.
Und da gibt es so viel zu beachten. Da ist es ja wirklich, also ein Team an menschlichen Labelern zum Beispiel, das müsste man in der idealisierten Welt aus Personen verschiedenster Herkunft, verschiedensten Alters und verschiedensten Interessen zusammenstellen, nur um etwaige Vorbehalte so weit wie möglich da rauszuhalten. Und ein ML-Modell bildet ganz oft sehr schnell Annahmen ab, die wir auch vorher getroffen haben. Also sobald wir irgendwelche Annahmen in der Art, wie wir klassifizieren, damit reinbringen, dann wird sich das 1:1 in das Modell übertragen. So wie ich sag mal ganz vorsichtig, politische oder andere Vorstellungen der Eltern ganz schnell eben auch in den Vorstellungen der Kinder übergehen, so ist es da auch. Das ML-Modell ist unser Baby letzten Endes, ne? Aber wir müssen das Modell eben auch so ein bisschen seine eigenen Schritte gehen lassen. Wir sollten nur eher auf den Input achten, den wir dem Modell mitgeben und den so biasfrei und so aussagekräftig wie möglich halten. Da können wir sehr viel tun, um den Lernerfolg unseres Kindes, sage ich jetzt mal, so groß und so effizient wie möglich zu halten.
Da könnte ich jetzt schon fast, für die Eltern habe ich immer so ein Zitat, ne, du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, sie machen dir doch alles nach. Ja, hier könnte heißen, du kannst dein Modell trainieren, wie du willst, es macht dir doch alles nach.
Ja, richtig, es wird doch deinen Bias übernehmen.
Genau. Ja, genau. Ne, wenn du das alleine machst und jetzt um wieder diesen Data Drift, dann müsstest du theoretisch ja jährlich deine Labels beobachten und gucken, weil die sich ja verändern könnten.
Ja, also weil es jährlich überhaupt ausreicht, ne? Also je nach Domäne kann das auch deutlich häufiger sein. Also ich sag mal so bei Werkstücken erkennen, da rechne ich jetzt nicht so schnell mit einem Concept Drift oder mit einem Data Drift, es sei denn, wie gesagt, jemand läuft gegen die Kamera und die hat auf einmal einen leicht veränderten Blickwinkel. Aber ganz häufig und immer mehr ja eigentlich wird ML für die Mensch-Maschinen-Interaktion benutzt. Mhm. Ne? Und ich meine, da muss man sich ja beinahe schon mit der Soziologie beschäftigen. Und das Feld ist so groß wie die Menschheitsgeschichte selber. Wir haben ja immer nur einen kleinen Ausschnitt, aber selbst der expandiert immer weiter. Also da wir können einfach nicht sitzen bleiben. Wir dürfen da nie rasten sozusagen. Wir müssen eigentlich immer auf unseren Zehenspitzen bleiben. Und sollten auch immer eigentlich ein aus uns herauskommendes Interesse und eine Lust darauf haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Sachen, die man nicht lernen kann, die man doch mitbringen sollte, diese Lust zu wachsen und diese Lust, was zu vollbringen, was einen Einfluss hat und auch die Lust, wirklich dran zu bleiben und das, also dieses Feuer sozusagen unterm Hintern, dass man Personen eigentlich nie beibringen kann, sondern die das irgendwie vorhanden sein muss.
Ina, jetzt haben wir gedacht, wir haben ein bisschen technisch-prozessmäßiges Thema und landen wieder bei Ethik und den ganzen Rahmenbedingungen drumherum.
Und das war ja nur die Spitze des Eisberges, ne? Also die ethischen Implikationen sind gewaltig.
Okay, ich glaube, wenn wir da jetzt noch tiefer einsteigen, das sprengt irgendwann den Rahmen für heute. Sicher,
ja. Womit morgen starten?
Genau, wenn ich jetzt Interesse habe, mich mit MLOps tiefer zu beschäftigen, womit sollte ich da morgen starten?
Uff, ja, das kommt immer auch ein bisschen darauf an, wo du herkommst, ne? Also als Softwareentwicklerin mit ML und mit Data Science, wenn man da schon weit drin ist, dann mit DevOps. Und wenn man das beides hat, also mit den Tools. Ich würde sagen, wirklich, wenn man einigermaßen Kenntnis zu Data Engineering und zu Machine Learning hat, dann lohnt es sich sehr, sich mit den Tools zu beschäftigen. Es gibt mittlerweile so viel, was wir automatisieren können. Und da sind ja wirklich, da setzt ja eine Abstraktionsebene auf die andere. Also ich sag mal, eine Datenpipeline ist erst die Spitze. Dann geht's weiter, dass wir mittlerweile Datenvorverarbeitungsschritte, also sprich Data Ingestion, Data Selection und Data Augmentation, um mal jetzt mit Fachbegriffen um mich zu werfen, die können wir mittlerweile versionieren. Also die Entscheidung, die wir da getroffen haben, können wir versionieren. Hyperparameter können wir versionieren. Artefakte und teilweise sogar Trainierungserfolge können wir mittlerweile als Artefakt exportieren, versionieren und in andere Modelle importieren. Also, und dann gibt es ja noch sozusagen eine Abstraktionsebene darüber, Metadaten. Alle Artefakte, die eigentlich bei jedem Zwischenschritt von so einer Pipeline entstehen, die können wir mittlerweile eigentlich auch schon automatisiert erfassen und in Schritte gießen. Das ist, glaube ich, für mich auch gerade so der große Erfolg, den wir in letzter Zeit gefeiert haben bei MLOps, weil vorher war Versionierung von ML-Modellen und auch von den Vorverarbeitungsschritten irre schwer. Also man hat sich da Notizen gemacht, so was man gemacht hat und so. Aber man musste es doch immer wieder aufsetzen. Und mittlerweile können wir Modelltraining automatisieren, können wir Data Pipelining automatisieren und müssen uns eigentlich nur noch kreativ sozusagen damit beschäftigen, wie wollen wir weiter, wo wollen wir noch, welche Stellschrauben wollen wir ausprobieren. Das heißt, eigentlich ja das, was auch den meisten Spaß macht. Ne? Wir können experimentieren, wir können kreativ sein und ausprobieren. Und ich glaube, auch da werden wir bald Schritte sehen. Also es geht ja jetzt immer weiter Richtung Cloud, wo wir solche Sachen auch einfach nur noch zusammenklicken, wo wir mittels Transfer Learning und ähnlichen Tools Dinge oder Erkenntnisse einfach weiter benutzen können und eigentlich nur noch uns auf die Domäne konzentrieren müssen. Also deswegen würde ich wirklich sagen, Tools wie TensorFlow Extended und TensorFlow Metadata sind wahnsinnig cool und es geht noch so viel weiter. Ne? Also es gibt irre coole Kurse zum Thema Machine Learning Operations. Dessen habe ich mich zum Beispiel auch bedient oder daher kommt so mein Grundlagenwissen, sag ich mal, Coursera-Kurs, der einfach MLOps heißt und vier große Grundkurse beinhaltet, der einen sehr, sehr weit schon, genau, also wenn man anfangen möchte, ich würde sagen, man muss sich auf das stürzen, was man von den Bestandteilen von MLOps noch am wenigsten durchdringt, weil man muss alles, würde ich sagen, gleich gut durchdringen. Das Pipelining, das Deployment, Software-Architektur, Data-Architecture, Data-Engineering, all diese Sachen muss man eigentlich durchdringen, um in MLOps gut zu werden.
Klingt für mich so, keine Angst haben, einfach erstmal machen, weil
richtig,
das,
genau.
Das, was du schon wieder aufgezählt hast, ist so ein weites Feld, Wahnsinn. Jeffrey, die Zeit ist um. Dankeschön für die Diskussion, die wir gerade geführt haben, für den Einblick, für mich wieder ein paar Aha-Effekte, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und
das freut mich sehr.
Ja, sehr erhellend. Dankeschön. Und ich sag ja, ciao, bis zum nächsten Mal.
Danke, Jeffrey.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.